Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 124 des Freelancer-Podcasts. Heute wie die letzten 10 Wochen, ich kann es nicht mehr mitzählen, spreche ich wieder mit einem Gast über ihre Selbstständigkeit. Bei mir ist Anne Wermelskirchen. Moin, Anne.
Moin, Yannick. Hi.
Hi. Anne, magst du dich meinen Hörern einmal vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast-Interview. Mhm. Mein Name ist Anne Wermelskirchen. Ich habe die Marke Quitsche Kreativbüro ins Leben gerufen und bin ja Grafikdesignerin, Artdirektorin, Affiliate-Managerin, Marketing-Kommunikationswirtin und habe so ein ganz breites Feld und Spektrum mittlerweile aufgebaut und komme ursprünglich aus dem wunderschönen Mönchengladbach, habe in Düsseldorf studiert, bin dann nach Köln gegangen und bin jetzt seit 10 Jahren in Hamburg und habe hier angedockt und lebe hier mittlerweile.
Schön. Und Hamburg aufgrund der Arbeit oder hast du einfach gesagt, Hamburg ist eine Stadt, die mich interessiert?
Ich wollte immer an die Waterkant. Ich war einmal hier zum Besuch sozusagen, habe einmal Hamburg kennen und lieben gelernt und dann war das ein Traum, ein Ziel, das ich mir dann nach langer Zeit verwirklicht habe. Ich habe mir so ein bisschen hier die Zähne ausgebissen, ausbildungsmäßig, studiummäßig, hat alles damals nicht geklappt und dann kam der Tag der Tage, habe mich nochmal hier beworben und dann war ich in Australien kurz zu Besuch, habe eine Freundin dort besucht auf dem Trip und dann hieß es dort, ja Anne, du hast den Job in Hamburg, herzlich willkommen. Und ja, dann hieß es endlich Traum verwirklicht und here I am.
Also so ein Beides so ein bisschen dann, ne? Also du hast schon den Wunsch gehabt, nach Hamburg zu gehen, aber dann auch beruflich dich da so gesichert. Da warst du dann aber noch angestellt, richtig?
Genau, richtig. Da war ich noch angestellt. Da habe ich den Fuß erstmal ins Festangestelltenverhältnis gemacht. Mhm. Und klar, natürlich ist Hamburg irgendwie die Medienstadt und irgendwie auch eine wunderschöne Stadt. Aber es war halt immer irgendwie so die Wassernähe, die Küstennähe, ein bisschen das Raue halt. Das habe ich an Hamburg schon immer geliebt und mir den Traum dann verwirklicht.
Schön. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich dann selbstständig gemacht hast? Also wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo du in Hamburg lebst und gab es da so einen Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt muss es endlich selbstständig sein oder ist das eher so nebenbei gekommen?
Und zwar habe ich mir meines Erachtens so ein bisschen den Lebenslauf zerrockt. Es gab halt so ein paar Jobhopping-Geschichten. Mhm. Vielleicht muss man auch irgendwie dazu sagen, dass ich ein bisschen mit dem naiven Dorf-Provinz-Gefühl in die Großstadt gekommen bin und gesagt habe, so, viel früh, mal gucken, was passiert. Und dann, hat man hier die volle Bandbreite und die volle Breitseite bekommen an Jobleben und an Medienleben, wie das dann hier doch mal auf eine unschöne Art und Weise laufen kann, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, der letzte Job war halt einfach echt von der fristgerechten zur fristlosen Kündigung und dann halt irgendwie direkt mit dem schlechten Beispiel voran, mit den Geldhahn beim Arbeitsamt zuzudrehen und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, wisst ihr was, wenn ihr David gegen Goliath wollt, dann bin ich dabei, so, ne, und das ist halt auch so meine Devise, da bin ich dann so Terrier festgebissen und wenn ich was will, dann mache ich das halt und dann ging das halt irgendwie unschön raus und dann habe ich mir halt danach halt auch gedacht, das machst du jetzt nicht nochmal und was andere können, kann ich auch. Mein Vater war irgendwie auch so ein kleines Vorbild immer noch. Der hat sich 2 Jahre vor mir selbstständig gemacht, auch relativ spät für sein Alter. Mhm. Und dann habe ich nachgezogen und seitdem bin ich auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Die schönste Story, die halt so Anne-Style ist, glaube ich, ist halt, dass ich den Existenzgründerzuschuss damals nicht bekommen habe. Ich habe mich genau in dieser Gesetzesänderung selbstständig gemacht, wo es erstmal von den 9 Monaten aufs halbe Jahr gekürzt wurde, der Zuschuss. Und auch in dem Monat März, April 2012, wo die alle abgewunken haben, weil sich halt einfach so viele schwarze Schafe in dieser Existenzgründerzuschussgeschichte eingemauschelt haben, sag ich mal. Und Ja, und dann habe ich 4 Jahre dagegen angekämpft, bis zur letzten Instanz im Sozialgericht,
Oh,
dass
hast du
ich,
richtig vor Gericht gebracht, das Ganze?
genau, dass ich den doch noch bekomme, weil auch da war wieder Klassiker, also das zweite Mal David gegen Goliath. Also wieder die hat sich das bewahrheitet, den langen Atem zu haben, durchzuhalten, weiterzumachen. Sich mit Nebenjobs über Wasser zu halten, gerade in den ersten Jahren, weil da ist der Existenzgrund eigentlich für da. Den habe ich dann nachher 4 Jahre rückwirkend bekommen, was dann so mein Ritterschlag war, wo sich das halt wieder bewahrheitet hat, halt einfach durchzuhalten, weiterzumachen und fleißig zu sein. Ja, und das war so wie gesagt, so viele Steine, die mir in den Weg geschmissen wurden, sind, die ich eigenhändig aufgehoben habe und zur Seite geschoben habe. Und ja, und jetzt irgendwie so 8 Jahre später. Aber das ist so der kleine Einstieg erstmal.
Wo wir ja schon bei einer Qualität sind, die für Freelancer sehr, sehr gut ist, die du dann ja schon auf natürliche Weise mitgebracht hast, nämlich dass man dranbleibt, sich nicht entmutigen lässt und sich wirklich, wie du sagtest, jetzt Terrier-like, das finde ich einen guten, gutes Wort, festbeißt. Also, dass man wirklich sich nicht so unterkriegen lässt, weil das ist ja wirklich, leider ist man als Freelancer ja so ein bisschen, das ist ja wirklich David gegen Goliath, wenn man auch mit Auftraggebern in größeren Spektren zu tun hat und es gibt Probleme, was ja auch mal vorkommen kann, dann ist es ja auch wieder dieses klassische, du als kleiner Freelancer gegen großen Konzern, im schlimmsten Fall, ne?
Ja, genau. Und hat sich das von Anfang an bewahrheitet, dass ich dann doch diejenige bin, die auch charakterlich halt schon einfach so tickt und so drauf ist, wo ich dann halt auch gesagt habe, so, ey, das ist es genau, das ist es einfach so. Und auch meine Eltern, ich meine, man bekommt irgendwie gut Zusprüche und irgendwie, ja, lass dich doch wieder fest einstellen. Und ich so, ganz im Ernst, wenn ich will, dann will ich das und ich kriege das hin. Das ist eine Frage der Zeit. Hab da auch privat halt einfach total runterschrauben müssen. Also keine Ahnung, ohne jetzt irgendwie von Statussymbolen zu quatschen, aber dann hat man irgendwie in einer Dreizimmerwohnung in Winterhude gewohnt und dann habe ich irgendwie mich komplett runtergefahren auf 2 Zimmer, Auto verkauft, um halt einfach die Fixkosten so zu minimieren und um wieder bei null anzufangen. Dann mir noch einen Nebenjob irgendwie bei Butni Regale eingeräumt und um das erstmal so aufzufangen, wie ich es auffangen musste. Und lustigerweise habe ich jetzt irgendwie seit 2, 3 Jahren Butni als Kunden und arbeite da in der Kreation. Und das ist halt irgendwie dann auch so halt einfach so ein Kunde, wo ich halt einfach mega Herzblut reinstecke, weil das halt auch ja natürlich ein Traditionsunternehmen war und ist. Und das verbinde ich halt einfach mit der Selbstständigkeit. Und ja, dann bin ich halt irgendwie in der Kreation da irgendwann mal gelandet als Urlaubsvertretung und war da jetzt schon 2 Mal. Ja.
Ja, aber das ist ja, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Also du zeigst ja dann wirklich auch lebhaft, dass wenn man sich anstrengt, wenn man sich durchbeißt und eben nicht sofort ausgibt, dass man auch mal als Freelancer am Anfang vielleicht Dinge machen muss, die nicht unbedingt, ja, hat man sich vielleicht anders vorgestellt, ne? Also du hast jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du dann direkt bei Butni am Anfang irgendwie arbeiten musst, auch wenn das vielleicht erstmal, ja, unerwartet kam, hast du das halt gemacht und gesehen, dass du damit dann dein Überleben, deine Existenz sicherst. Und letztlich ist es ja für ein höheres Ziel gewesen. Und jetzt bist du ja erfolgreich als Freelancerin selbstständig.
Genau, richtig. Also das ist halt auch das, was ich irgendwie jedem auch ans Herz legen könnte oder auch möchte. So macht das, worauf ihr Bock habt. Und eine Rosinen rauspicken ist halt irgendwann, also ist halt bei mir in meinem Leben eh noch nie gewesen. Wenn man es kann und darf und hat, so großartig, freue ich mich für andere. Super. Ja, da muss irgendwie jeder seinen Weg gehen. Aber mein Vater war da halt irgendwie auch nochmal so der Antreiber, der stand irgendwann, weiß ich noch, als ob es gestern gewesen ist, vor meiner Haustür. Und er macht normalerweise keine Überraschungsbesuche. Und dann meinte ich, oh, was machst du denn? Jemand, der so, oh ja, ich habe gehört, dir geht's nicht so gut. Und dann war er da schon die antreibende Kraft und so irgendwie echt zum Mühen kam. Der meinte so, Anna, du gehst jetzt hier zu Butni und fragst da jetzt wirklich, ob du da Aushilfe sein kannst. Sonst war es das mit deiner Selbstständigkeit. Und ja, dann war da schon die treibende Kraft ein bisschen und der Arschtritt hat sich gelohnt, aber ist angekommen und hat sich bewahrheitet. Ja, also vielen Dank, Papa.
Als du den Gründungszuschuss dann bekommen hast, da warst du dann wahrscheinlich auch schon etabliert, ne? Also da hast du ja wahrscheinlich schon durch dein Freelancertum ein geregeltes Einkommen gehabt, oder? Wie war das dann?
Genau, richtig. Also das war 4 Jahre später, wo ich den Existenzgründerzuschuss bekommen habe. Und genau, da war alles etablierter. Nach 4 Jahren habe ich dann endlich mal so das erste Mal wieder Urlaub gemacht, und konnte so ein bisschen wieder aufatmen. Also es waren 4 anstrengende Jahre mit Zurückstecken, mit Einstecken, mit jeglichem Luxus oder was man irgendwie als Luxus empfindet, runterzuschrauben. Und nach irgendwo der Existenzunterschuss dann kam, konnte, das war dann so mein Aufatmen, das Aufatmen, ja.
Aber auch das kann Freelancing sein, ne? Mir ist auch wichtig, ich habe in letzter Zeit so viele Gespräche hier gehabt von Leuten, die dann erzählen, dass sie sich halt selbstständig gemacht haben, direkt Kunden hatten und das alles lief. So, die sind jetzt auch erst 2, 3 Jahre selbstständig, aber die sagen dann halt, okay, das läuft alles und direkt. Und ich finde halt, es ist wichtig, dass es eben nicht nur so ist. Es sind natürlich tendenziell eher die Leute, die sich dann in den Podcast trauen und sagen, ich berichte hier, weil Leute, die jetzt am Anfang eher Probleme haben, über Probleme sprechen Leute generell nicht so gerne. Und ich finde es halt echt wichtig und gut, dass man auch mal hört, wie es nämlich tatsächlich auch laufen kann, dass es eben nicht am Anfang direkt alles super gleich klappt und dass man sich wirklich anstrengen muss und vielleicht auch Dinge machen muss, die man sich erstmal nicht so vorgestellt hatte, ne?
Ja, total. Das Ding ist aber auch immer so, wo man halt auch herkommt. Ne? Also so ein bisschen noch mal den Werdegang irgendwie zu sagen. Ich bin halt in keinen großen Agenturen groß geworden. Die Expertise war oder auch mein Charakter ist halt einfach nicht so, dass ich mich für einen Bereich spezialisiere und ich nicht über den Tellerrand hinausschauen darf. Also ich bin immer in kleinen Agenturen groß geworden, habe Azubis, Praktikanten angelernt. Letzten Endes musste mein Chef nachher nur noch die Rechnung schreiben. Ich habe von Beratung bis Umsetzung alles gemacht. Und da bin ich halt so crossmedial halt auch so aufgewachsen, dass man mich nicht in eine Designstelle und in einer Beratungsstelle reinsetzen kann. Und wenn ich über den Tellerrand hinausschaue, werden halt die Finger abgehackt. Und das ist halt in den großen Agenturen gang und gäbe. Und somit habe ich mich halt damals dafür entschieden, das bin nicht ich, das will ich nicht sein. Ich habe ja auch noch Marketingkommunikation studiert zusätzlich, um halt einfach argumentativ mein Design zu unterstützen und zu konzeptionieren, um halt einfach da den roten Faden oder auch eine runde Sache rauszumachen. Somit habe ich mich dann halt relativ unspektakulär oder ja, eigentlich passe ich halt nicht in Großagenturen rein. Und wenn man sich halt von Rang und Namen halt selbstständig macht, dann ist der Startschuss halt einfach wesentlich einfacher. Und dann geht man da irgendwie, ne? Ich meine, ich war 25 und da habe ich mir irgendwie auch keinen Senior-Titel irgendwie auf die Fahne geschrieben oder so. Da bin ich halt als Junior für meine Verhältnisse rausgegangen, mit einer breiten Expertise schon, aber halt glaubwürdig und halt immer noch Anne. Und ja, und das ist halt so mein Werdegang, halt nicht mit einem riesen Background schon mich selbstständig zu machen und aus einer großen namhaften Agentur zu kommen mit großen Budgets und Kunden schon im Schlepptau.
Kunden ist auch schon eigentlich das Stichwort für mich. Wie ist es denn bei dir gewesen? Wie hast du so erste Kunden gewonnen?
Ja, also das ist auch eine sehr spannende und lustige Geschichte eigentlich. Ich bin ein alter Hase, obwohl man das gar nicht so sieht. Aber ich habe mit OpenBC, dieses OpenBC, was heute Xing ist, angefangen. Und ich habe damals schon alle meine Festeinstellungsjobs darüber bekommen. Und gefühlt vom ersten Tag an, seitdem es dieses Netzwerk gibt, da fleißig die letzten Jahre aufgebaut. Und das hat sich bewahrheitet. Also da ist echt immer so das Netzwerken da gewesen, dass ich auf Netzwerkpartys gegangen bin, Veranstaltungen gegangen bin, aber halt auch da das Netzwerk aufgebaut. In jedem neuen Agentur, in jeder neuen Branche oder Unternehmen, wo ich was gemacht habe, direkt connected und dann kennt der den einen und den anderen und du kennst auch jemanden, der jemanden kennt. So hat sich das echt alles wie einen roten Faden aufgebaut und das war so mein Start. Und dann hieß es dann natürlich so, der Sprung ins kalte Wasser mit Akquise 0,000 was mit zu tun gehabt. Und mittlerweile gehe ich da auch sehr souverän und alle sagen so rampensaumäßig mit aufs Parkett. Da ist halt auch echt Netzwerken angesagt, Handshake-Termine und auch mal mit Zielgruppen und Menschen, wo man irgendwann sagt so, passt du gar nicht rein, aber dann bin ich genau der Paradiesvogel, der halt dann da irgendwie mit meiner Art und Weise den Laden aufmischt sozusagen und dann wieder so ein Highlight, ein Headbrainer ist und im Kopf bleibt. So. Ja.
Ja, Netzwerk, man kann es nicht oft genug sagen. Ne? Es ist für Leute, die auch keine Lust haben, so großartig Kunden anzurufen oder so Kaltakquise zu machen, aber kommunikativ gut unterwegs sind, und das passt ja auf dich in dem Fall, ist Netzwerken eigentlich so der beste Tipp, den man geben kann. Also dann auch wirklich konkret auf Veranstaltungen zu gehen oder Leute anzusprechen, auf die potenziell in diese Zielgruppe Kunde reingehen, und einfach schauen, dass man sein Netzwerk dahingehend immer erweitert, auch up-to-date hält, was abgeht. Das ist ja heutzutage wirklich einfach. Ich meine, LinkedIn oder so. Und dein ganzes Netzwerk weiß im Prinzip Bescheid, was du gerade machst, was bei dir ansteht. Insofern, schöpfst du da heute noch draus? Ist das deine primäre Quelle für Kunden oder hast du inzwischen auch andere Wege?
Ja, Gott sei Dank kann ich mich so ein bisschen darauf berufen, dass ich natürlich auch Empfehlungen bekomme, wo ich mich immer wieder drüber freue, weil das ist so ein bisschen so der Ritterschlag, wo man dann halt doch seine Anerkennung ein bisschen bekommt und sagt so, ey, war doch nicht so kacke, wie du das gemacht hast oder wie du so drauf bist. Manchmal ist man da ja sehr selbstkritisch und mit sich selbst geht man irgendwie ins höchste Gericht. Aber das ist dann halt auch mittlerweile echt eine Geschichte. Aber hauptsächlich ist es schon immer noch Xing. Ich bin relativ spätzündlermäßig jetzt mit einem Business-Instagram-Kanal gestartet. Jetzt 2020, um das 8-jährige Jubiläum ein bisschen zu feiern und auch zu supporten und einfach zu zeigen, weil da auch eine Sichtbarkeit einfach geworden ist. Die habe ich ein bisschen verschlafen als Freelancer, weil ich aber auch privat nicht so dieser, ja, für mich war Instagram immer so ein Selbstdarstellungsportal oder Community, bis ich aber jetzt gemerkt habe, dass Sichtbarkeit halt einfach da schon eine super Sache ist und ich da einfach was reißen kann und wo ich einen Gefallen dran gefunden habe und wo ich halt einfach viele Referenzen poste, aber halt auch jetzt nach und nach ein bisschen persönlicher werde, aber das Private komplett außen vor lasse. Aber da soll natürlich auch mehr Anne zu sehen sein und natürlich Referenzen und auch irgendwie Win-Win-Situationen mit Kunden, mit alten Projekten, wo ich halt immer gerne irgendwie für zu haben bin, wo man halt sagt so, ey, großartig, wir haben irgendwie einen coolen Job miteinander gemacht. Lass uns das doch einfach mal in die Welt hinaus posaunen, um halt irgendwie auch draußen mal zu zeigen, so ja, so der Realität so funktioniert es auch über Agenturen, Verpackungsdesign gemacht und der Kunde wusste letzten Endes noch nicht so wirklich was von mir, aber hat sich irgendwie dann nach Erklärung irgendwie dann dazu berufen, ja, wir erklären den Leuten da draußen halt einfach mal dann, so ist das halt in der Branche und ja.
Instagram ist so ein Kanal, wo ich sage, das ist, da gehe ich auch mit, was du sagst, dass man das auch, also ich benutze den auch für den Podcast und für Goodlands und so, aber privat bin ich da auch nicht, weil ich bin auch überhaupt nicht der Typ, der dann irgendwie in die Kamera redet und eine Story macht oder so. Also, wie sieht denn dein Alltag eigentlich so aus, wenn du jetzt vielleicht auch in Corona-Zeiten, erstmal vielleicht hat dich die Corona-Krise beruflich betroffen oder betrifft sie dich aktuell?
Die hat mich betroffen, indem der April tot war. Lustigerweise haben sich aber so, hat sich das nur ein bisschen verschoben. Normalerweise ist so Anfang des Jahres relativ mau, weil da die Budgets noch nicht kalkuliert sind. Alle sind irgendwie noch in ihren, in ihren Planungen selber drin, dass der Januar, Februar meistens immer relativ entspannt ist. Das hat sich jetzt ein bisschen, glaube ich, wegen Corona nach hinten verzogen und das und Januar, Februar, März waren super Monate. Dann war der April leider tot. Mir sind da natürlich aus dem Tourismusbereich ein paar Sachen weggesprochen, die natürlich sehr betroffen waren. Aber das hat mich so krass motiviert, dass ich diese Zeit auf einmal hatte, halt alles komplett neu zu machen für mich. Also ich habe mir selber ein neues Corporate Design verpasst. Ich habe mein Portfolio wieder aufgepimpt und aktualisiert in Deutsch und Englisch. Dann habe ich meine Referenzen aufgebügelt, die Website neu gemacht, den Instagram-Kanal befeuert und die Content-Planung gegangen. Und wenn alle mich irgendwie fragen, so, was hast du in der Corona-Zeit gemacht? Und ich hatte echt eine Menge zu tun. Ich hatte einen vollen Tag jedes Mal, eine volle Woche und habe aus dieser Krise halt so viel Kraft und Motivation geschöpft, wo alle irgendwie denken, Anne, wo hast du diese Kraft? Was ist passiert mit dir? So, wo holst du das her? Ich muss dazu sagen, ich hatte einen guten Start in das Jahr und habe von Ende letzten Jahres Mitte November bis Mitte Januar Urlaub gehabt und war auch noch vor Corona eine Woche auf Portugal oder in Portugal eine Freundin besuchen. Und ich glaube, das sind so die Nachwehen der Urlaubsentspanntheit, die mich dazu gebracht haben, dann so aus den Schöffen zu fällen und zu sagen so, ey, go for it. Power ist da, Motivation ist da, gib Vollgas. Und ja, das habe ich dann gemacht und umgesetzt. Und das fühlt sich so ein bisschen an, als ob ich mich gerade erst selbstständig gemacht habe, so diese ganze Krise und dieses alles neu gemacht für sich selbst. Das war so Corona eigentlich oder ist so die Zeit gewesen. Also überhaupt gar nicht krisig und Kopf in den Sand, sondern echt das komplette Gegenteil.
Als Hörer könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass es schon vorbei ist. Das ist natürlich nicht. Ne? Wir sind ja noch mittendrin. Auch wirtschaftlich wird es sicherlich noch ein Nachbeben irgendwie geben. Aber an sich hast du es ja genau richtig gemacht. Also ich erinnere mich, ich habe ja auch eine Folge aufgezeichnet, kurz nachdem es dann so alles sich ein bisschen mehr zugespitzt hat und man schon absehen konnte, dass es auch für die Freelancer ordentlich Konsequenzen haben wird in verschiedenen Bereichen. Und habe dann einfach gedacht so, was kannst du machen, wenn du jetzt keine Aufträge hast? Womit kannst du deine Zeit nutzen? Weil es bringt ja nichts, rumzusitzen und im Kreis zu laufen und zu sagen, oh Gott, ich verliere mein Einkommen und so. Irgendwas musst du ja machen mit der Zeit. Und man hat ja so viele administrative Sachen, die man manchmal auch aufschiebt, und die man sowieso zeitlich ja eigentlich einplanen sollte, auch im Stundensatz. Ne? Und dann kann man das ja alles mal geballt auf einen Zeitpunkt schieben und dann halt einfach sagen, okay, dafür muss ich den Rest des Jahres viel, viel weniger administrative Arbeit machen.
Genau, richtig. Das war halt einfach, was macht man mit der gewonnenen Zeit? Und wie gesagt, da sind in den 8 Jahren so viele Dinge liegen geblieben, die überarbeitet werden mussten. Und das habe ich genau gemacht in der Zeit und habe das genutzt. Sehr sinnvoll, sehr akribisch und mit voller Leidenschaft. Also habe ich wieder gespürt, wie Bock ich auf meinen Job eigentlich habe. Das ist, glaube ich, da gab es so irgendwie in den letzten, im letzten Jahr, obwohl das letzte Jahr gut war und ich auch so einen internationalen Durchbruch hatte, aber da war irgendwie so die Luft raus. Und somit habe ich mich und meinen Job wieder so lieben gelernt, wo ich dachte, boah, ey, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Es ist alles so richtig, was ich tue. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an, ja.
Gibt es was du rückblickend anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal starten würdest?
Also eigentlich finde ich diese Steine in den Weg-Geschichte schon ganz gut. Und wenn alles glatt läuft, ist halt nicht meins. Ja. Also kann ich nicht empfehlen. Von daher würde ich sagen, so alles, was unperfekt ist, her damit. Und wo Steine sind, bitte anpacken und rübersteigen oder auf die Seite legen. Was ich rückblickend anders machen würde, wäre von Anfang an, glaube ich, so ein bisschen Self-Confidence auf die Leute zuzugehen, um halt auch einfach nachher so, also es gibt viele Verhandlungsgeschichten, wo ich so ein paar Fails gemacht habe, aber das ist halt auch so Learning by Doing. Ja. Ich meine, ich war 25, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da war irgendwie diese Selbstbewusstheit noch nicht so ganz ausgeprägt, diese Elbe-Mentalität, die dann halt doch noch an den Tag gelegt werden muss, die dann halt irgendwie noch das Frauenproblem in dieser männerdominierenden Welt, da bin ich jetzt mittlerweile reingewachsen und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe und ich kann auch mittlerweile gut Nein sagen für Dinge, die mir nicht gut tun oder halt zu Kunden, die mir nicht gut tun. Und da wächst man halt mit rein und da gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist halt einfach lernen, also machen, lernen und daraus lernen und daraus seine Schlüsse ziehen.
Ja.
Daher so eher so ein bisschen das Selbstbewusstsein, aber es ist halt auch, ja, das würde ich schon sagen, eher so Selbstbewusstsein aufbauen und an sich glauben, so sein Mindset zu ändern und zu sagen, ey, ich bin es wert und ich kann das und ja, an sich selbst zu glauben, das ist schon ein wichtiger Punkt, den hatte ich auch damals nicht, aber es ist auch vollkommen in Ordnung.
Klar, kann sich auch alles entwickeln und so Umgang mit Kunden ist ja auch was man mit der Praxis immer mehr lernt. Am Anfang ist es halt so, viele Freelancer machen den Fehler, in Anführungsstrichen, dass sie dem Kunden ein bisschen zu viel Raum geben, ihn auf der Nase rumzutanzen, sage ich mal so politisch korrekt ausgedrückt. Also der Kunde darf auf jeden Fall am Anfang, kommt mit mehr durch bei vielen Freelancern, weil die einfach sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so üblich ist, ob ich da was gegen sagen kann, ob das in Ordnung ist, ob ich diese Kulanz zeigen muss. Mit der Zeit wird man da abgebrühter und merkt dann irgendwann so, nee, ist nicht du, das hast du nicht bezahlt, das kriegst du auch nicht. Kulanz hin oder her, aber irgendwann ist auch mal gut. Und das ist auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, was sich dann bei dir wahrscheinlich entwickelt hat, ne?
Genau, richtig. Also ne, es ist ganz klassische Beispiele, die dann halt so anfallen, so Briefings, ja. Die dann erstmal so nur mündlich gemacht werden und hin und her und dann halt nicht schriftlich festgehalten worden sind. Und dann ne, kommt das gleiche Beispiel, du greifst dem Kunden den kleinen Finger und der ganze Arm ist ab nachher. So, ne? Also das will ich aber noch, das will ich aber noch, das will ich aber noch. Und aber ne, schriftlich festgehalten wurde nichts und von daher stehst du dann irgendwie auch nicht mehr in der Macht, da irgendwie auf den Tisch zu hauen, sondern willst das Projekt nur noch irgendwie sauber über die Bühne bekommen, um irgendwie sehr neues Projekt anzulachen, wo du das nächste Mal besser machst. Dann aber halt irgendwie auch mal keine Bezahlung zu bekommen und da irgendwie auch auf den Tisch zu hauen oder halt auch nicht, um halt auch da einfach seine Energie nicht zu verpulvern. Ich bin zum Beispiel ja ein sehr emotionaler Mensch und habe das immer sehr persönlich genommen, um dann aber halt auch einfach zu sagen, so, ey, ich kann nicht mehr, ich will mich jetzt auf was Neues konzentrieren. Nach mir die Sinnflut, da bin ich dann mittlerweile so in diesem Karma-Level angekommen. Ja. Jeder kriegt das, was er verdient, ob früher oder später. Und das ist meine Einstellung mittlerweile. Und dann, ja, Augen zu und durch und dann bitte next. Und ich habe meine Energie für Dinge, die mir Spaß machen, für Projekte, die mir Spaß machen, für Menschen, die mich wertschätzen auch.
Mhm. Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage an dich. Was so dein ultimativer Tipp ist für Freelancer, die vielleicht jetzt starten oder in einer ähnlichen Situation sind, dass es alles eben etwas steiniger ist und eben nicht so glatt läuft. Hast du so, wenn du jetzt deine ganzen Erfahrungen mal Revue passieren lässt, irgendeine Sache, die dir spontan in den Kopf kommt?
Ja, und zwar würde ich den Menschen ans Herz legen, den Leuten, dass man sich so Mentoren sucht. Also für mich waren sowohl Freunde, also es gab da ein spezielles Paar, die auch heute noch an meiner Seite sind, die ich viel gefragt habe, die meine Mentoren waren. Und nachher gab es irgendwie auch in dem Netzwerken einen Veranstalter, der mich so als den ich als Mentor irgendwie aufgegriffen habe, wo man halt Fragen stellen kann, wo man halt auch offen sein kann und man sollte irgendwie sich nicht scheuen, irgendwie Fragen zu stellen, weil das ist irgendwie den größten Fehler, den man machen kann, so Fragen zu stellen, sich selbst zu sein und ja, und wenn man irgendwie sie fünfmal fragt, so dann fragt man sie halt fünfmal und beim sechsten Mal ist sie dann verinnerlicht oder so. Also seid offen, auch anderen Menschen gegenüber, auf Erfahrungsebene, auf Berufsebene, aber halt auch auf einer persönlichen Ebene einfach da die Fühler rauszustrecken, um zu sagen, da ist jemand, der hat Erfahrung, der hat einfach schon mal was erlebt, was ich noch nicht erlebt habe und da docke ich irgendwie an und da möchte ich irgendwie wissbegierig sein. Das ist echt so ein Ding, das sollte man tun, ja.
Ja, ja, Mentoren, stimmt. Das ist dass man von Anfang an jemanden hat, war das Paar, sind die selbstständig selber oder haben die einfach dir so moralische Unterstützung gegeben?
sie ist selbstständig und er ist Personalberater.
Ah ja, okay. Das ist natürlich dann auch was, was einem am Anfang so hilft, wenn man jemand hat, der das selbst schon durchgemacht hat und wo man fragen kann. Hat halt leider nicht jeder, so muss man sagen. Also im direkten Umfeld ist nicht immer jemand, der selbstständig ist. Es ist ja doch tendenziell eher so, dass Leute angestellt sind. Das ist häufiger zumindest so. Und im Zweifel dann halt auch online schauen, ne? Dass man sich entsprechenden Gruppen anschließt oder Masterminds, wie sich das auch so schön nennt.
Genau, da halt Netzwerk, wo man halt sagt, so, das sind diese Menschen, die haben genau dieselben Erfahrungen, die stehen genau da, wo ich bin, ja. Die haben dieselben Fragen. Da wirklich nach Gruppen, nach einer Community suchen, aber halt auch bewusst danach zu suchen, an erfahreneren Menschen, die halt... die das halt auch machen und anbieten. Ne? Und das kann ja halt auch zum Beispiel die Kommunikation sein oder die Kombination sein von deinen Großeltern oder irgendwie sowas. Also auch da gibt es auch in der Familie, auch wenn man so klassisch, der muss selbstständig sein, gar nicht mal mehr die Verbindung hat, aber auf eine andere Art und Weise. Und das wird auch schon viel helfen, würde ich sagen, ja.
Ja, finde ich gut. Ist ein schöner Tipp und ist auch, glaube ich, so noch nicht so oft vorgekommen hier. Also es gibt ja so ein paar Dauerbrenner unter diesen Tipps. Ich stelle diese Frage ja jedem Gast am Ende der Folge. Und ich glaube, das Thema Mentoren haben wir hier gar nicht so ausführlich besprochen bisher. Ist vielleicht auch mal eine eigene Podcast-Folge wert, das Ganze. Aber ja, finde ich einen schönen Tipp. Anne, ich danke dir, dass du hier warst. Magst du noch einmal sagen, wo man dich findet?
Ja, man findet mich unter www.quitsche-kreativbüro.de. Wenn ihr euch fragt, was Quitsche ist der hamburgerische Ausdruck für zugezogen. Und dadurch, dass ich ja aus Köln hier in Hamburg angedockt habe, fand ich das einen passenden Namen. Könnt mich natürlich auch unter meinem Namen Anne Wermelskirchen bei LinkedIn und Xing googeln und finden. Ich habe mir damals halt einfach gedacht, ob ich jetzt Wermelskirchen buchstabieren muss oder Quitsche, kommt aus gleicher aus.
Stimmt.
Und, ja, und Wermelskirchen kennt man hier in Hamburg nicht so. Es ist halt eine Stadt in der Nähe von Köln oder in der Nähe von Köln. Mhm. Von daher stelle ich mich auch eh meistens vor, ja, ich bin Anne Wermelskirchen, ich heiße wie die Stadt. Mhm. Und ja, das sind die Kanäle, wo man mich findet und natürlich auch auf Instagram mittlerweile unter Quitsche Kreativbüro.
Habe ich alles verlinkt, dann muss man da auch gar nicht suchen. Du musst nichts buchstabieren. Könnt ihr einfach in die Shownotes gucken und dann dort auf die entsprechenden Links von Anne klicken. Wenn ihr euch noch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut gerne in unsere Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch. Da könnt ihr dann auch vielleicht Mentoren finden. Wenn ihr gerade startet, einfach mal vorstellen und sagen, ihr sucht Leute, die euch in der Anfangszeit ein bisschen vielleicht moralisch unterstützen oder mit dem ihr euch einfach austauschen könnt. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr da sehr viele Nachrichten und Angebote bekommen werdet, die das einfach gerne machen, weil sie sagen, sie unterstützen gerne andere Freelancer und daraus ergeben sich ja auch immer coole Zusammenarbeiten. Insofern nutzt das gerne. Wir haben auch einen Slack-Workspace, falls ihr das lieber mögt. Auch der Link ist in den Shownotes. Und wenn ihr unsere Serie, die wir gerade produzieren, über eine Freelancerin gerne auschecken wollt, dann gerne auf Instagram gucken. Da auch der Link in den Shownotes, nennt sich Go Freelance und wird irgendwann im Herbst wahrscheinlich die Premiere feiern mit der ersten Folge. Insgesamt 5 Folgen und dann könnt ihr euch da kostenlos auf YouTube dann nachher alles reinziehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail@freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter @freelancerpodcast.